Ich habe mal eine Geschichte gelesen und sie ein bisschen umgeändert. Da fällt ein Mann von einem Kreuzfahrtschiff über Bord. Es ist ja heute üblich, dass Leute im Mittelmeer oder auch auf den größeren Flüssen Europas so eine Kreuzfahrt machen. Irgendwie ist er nicht aufmerksam, fällt über Bord und kann nicht gut schwimmen. Verzweifelt ruft er um Hilfe. Einige Leute auf Deck hören die Hilferufe und sie kommen herbeigerannt, um ihre Hilfe anzubieten. Der erste Mann, der helfen will, ist ein Moralist. Als er den Ertrinkenden sieht, zieht er sofort aus seiner Tasche ein Buch heraus mit klaren Anweisungen und Beschreibungen und vielleicht sogar mit einer Skizze drauf, ja, wie man schwimmen kann. Und er wirft dem Mann das Buch ins Wasser und sagt, ja, folge genau den Anweisungen und du wirst schwimmen lernen. Alles wird okay. Der zweite, der herbeieilt, ist ein Idealist. Als er den Ertrinkenden sieht, springt er sofort ins Wasser und fängt an, um ihn herumzuschwimmen und ihm zu zeigen und zu sagen, siehst du, genau so musst du dich bewegen. Schau genau meine Bewegungen an. Und dann wirst du schwimmen und nicht untergehen. Der dritte Helfer, nun, das war ein Mitglied eines Kirchengemeinderats. Er sah den untergehenden Mann, ist sehr besorgt. In seiner Besorgnis ruft er ihm zu, halte durch, mein Freund, Hilfe wird bald kommen. Ich werde den Gemeinderat zusammenrufen und wir werden dein Problem besprechen. Und wenn wir genug Geld zusammenbekommen haben, dann werden wir dir helfen. Wir werden dein Dilemma lösen. Halte durch! Der nächste Mann auf Deck ist so ein Vertreter des positiven Denkens. Er schreit aus voller Kehle, Freund, deine Situation ist bei weitem nicht so schlimm, wie du denkst. Denke einfach positiv, denke trocken. Ja, und letztlich gab es auch noch einen einfachen jungen Matrosen an Bord. Vielleicht gehörte er sogar der biblischen Missionsgemeinde Vullingen an, ich weiß es nicht. Er sieht den Mann und was tut er? Wie sollen wir diese erfundene Geschichte zu Ende erzählen? Nun, vielleicht trägt die Predigt dazu bei, einen guten Schluss noch für diese etwas gewagte Geschichte zu finden. Denn heute wollen wir über den vierten Grundwert oder diese vierte Säule unseres geistlichen Gemeindehauses nachdenken, nämlich über geistliche Mission und Evangelisation. Und für unsere Gäste möchte ich es erwähnen und auch für uns alle so zur Wiederholung. Schon seit einigen Wochen sprechen wir an den Sonntagen in den Predigten über unser geistliches Gemeindehaus. Und wir glauben als Gemeinde, es ist gut, sich immer wieder neu daran zu erinnern, was uns wirklich als Gemeinde ausmacht, was uns wichtig ist, was uns in unserem Innersten auch begründet. Und deshalb diese Predigtreihe. Und wir haben das Ganze so ein bisschen versucht, hier zusammenzufassen mit dieser Skizze. Ganz unten das Fundament, darüber haben wir gehört schon. Es ist das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes haben wir keine Grundlage. Wir haben schon gesprochen über die Schwelle. Die Schwelle steht für das geistliche Leben. Wir treten hinein in dieses geistliche Gemeindehaus. Wir werden Teil dieses geistlichen Gemeindehauses, wenn wir geistliches Leben bekommen. Nicht, wenn wir Mitglieder einer Kirche oder einer Gemeinde werden, sondern wenn wir geistliches Leben durch Jesus Christus bekommen, durch die Neugeburt. Das ist so die Schwelle, wie man in dieses Haus eintritt. Und dann gibt es so vier Säulen oder Grundwerte, die dieses Haus zusammenhalten. Und wir haben schon über diese erste Säule gesprochen, die geistliche Theologie. Sie hilft uns, die Liebesgeschichte Gottes, wie sie uns in der Bibel offenbart wurde, besser zu verstehen. Zweite Säule, geistliche Veränderung von innen nach außen. Das ist uns auch sehr wichtig. Da geht es um geistliches Wachstum. Wir bleiben nicht, wie wir sind, wenn wir in dieses geistliche Gemeindehaus hineinkommen, wenn wir Christen werden. Wir sind nicht nur besser dran als Christen, sondern wir werden auch besser, weil Jesus als unser größter Schatz, als unser König, den wir gerade jetzt in diesem ersten Teil des Gottesdienstes angebetet haben, uns verändert, uns ihm ähnlicher machen will. Und wir geben uns diesem Prozess hin, weil wir das auch wollen, diesem König Ehre bringen, diesem König lieben, diesem König ähnlicher werden. Und wir haben erfahren, wir werden am besten verändert in der Gemeinschaft. Und deshalb ist unser dritter Grundwert oder Säule geistliche Gemeinschaft. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir lernen, einander zu lieben, wenn wir einander helfen, Christus mehr zu lieben, dann verwirklichen wir diesen Kernwert. Wir haben Gemeinschaft. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo wir einander ermutigen und gemeinsam lernen, mehr so zu lieben, wie Jesus liebt, unser König. Auch wenn wir das nie ganz schaffen hier auf dieser Erde und manchmal auch erbärmlich versagen, so sind wir doch eine Gemeinschaft, die uns immer wieder, wo wir uns immer wieder ermutigen, wo wir uns beistehen, füreinander kämpfen und die Hoffnung nicht aufgeben, sondern aus der Vergebung leben. Und heute wollen wir über diese vierte wichtige Säule nachdenken, geistliche Mission und Evangelisation. Wir nennen uns ja biblische Missionsgemeinde und haben das eigentlich schon in unserem Namen verankert, dass uns Mission wichtig ist. Dass wir diesen Grundwert jetzt erst sozusagen an vierter Stelle betrachten, zeigt weniger die Priorität an, ja? Sondern vielmehr hat das damit zu tun, dass geistliche Mission und Evangelisation nur dann möglich und glaubwürdig sind, wenn wir die Geschichte Gottes kennen, geistliche Theologie. Und wir als Menschen, die Christus ähnlicher werden wollen, in einer von Liebe geprägten Gemeinschaft und Einheit leben. Mit anderen Worten, aus diesen drei Grundwerten fließt dieser vierte Grundwert. Eine Gemeinde, die keinen großen Wert auf biblische Lehre legt und bei der auch geistliches Wachstum und auch geistliche Gemeinschaft keine wichtige Rolle spielen, wird unter Mission nicht mehr verstehen als humanitäre Wohltätigkeit. Aber geistliche Mission und Evangelisation bedeutet viel mehr als nur soziales Engagement. Es geht um viel mehr als nur darum, Leute wieder für die Kirche oder für die Gemeinde zu begeistern. Es geht hier letztlich um Leben und Tod. Es geht darum, dass Menschen, die keine Beziehung zu Jesus Christus, unserem König, haben, durch uns von Jesus Christus hören und von seiner Schönheit, von der Schönheit dieses Königs so ergriffen werden, dass sie sich ihm hinwenden und neues Leben durch ihn bekommen. Und wenn das geschieht, wird Gott geehrt und verherrlicht und sein Lob wird vermehrt. Wir sind davon überzeugt, ohne Jesus Christus gehen die Menschen ewig verloren. Sie kommen in die Hölle. Und deshalb wollen wir Menschen sein, die sich als Botschafter des Evangeliums verstehen. Wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen, damit er durch uns, so wie Paulus das an den Korinthern schreibt, dass er durch uns Menschen zur Umkehr ruft. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Er braucht unseren Mund, er braucht unsere Füße, er braucht unsere Hände. Und durch uns will er die Menschen bitten, kommt, lasst euch versöhnen mit Gott, kommt zu dem König. Liebe Geschwister, Mission und Evangelisation ist der Auftrag aller Christen, ohne Ausnahme. Und an dieses eindeutige biblische Mandat für Mission und Evangelisation wollen wir uns als erstes in dieser Botschaft erinnern. Schon im Alten Testament finden wir den Auftrag, den Völkern von Gottes Herrlichkeit zu erzählen. Im Psalm haben wir gelesen, wie alle Völker aufgerufen werden, den König zu ehren. Und hier im Psalm 96 lesen wir, erzählt unter den Nationen, unter den Völkern seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten, sagt unter den Nationen, der Herr ist König. Und dann gibt es den großen neutestamentlichen Auftrag des auferstandenen Christus in Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Dieses Wort ist bekannt als der sogenannte Missionsbefehl. Und ich bin der Meinung, wir dürfen diesen Missionsauftrag nicht nur als so einen Befehl von außen verstehen, der uns jetzt in die Pflicht nimmt, sondern es geht eigentlich hier um ein inneres Existenzgesetz. Es geht um ein Lebensprinzip der Gemeinde. Und ich meine Folgendes: Die Gemeinde, sie kann nur bestehen und sich entwickeln, wenn sie nicht aufhört, Jünger zu machen, wenn sie nicht aufhört, Menschen herauszurufen aus der Welt. Sie zu rufen zu dem König, kommt, erkennt doch, er ist der König. Die Gemeinde von ihrem Wesen her hat einen missionarischen Charakter, weil sie ein Leib ist, der aus Menschen besteht, die herausgerufen wurden. Übrigens, das Wort Gemeinde im griechischen Urtext, Ekklesia, heißt wörtlich die Herausgerufenen. Wir dürfen das nie vergessen, liebe Geschwister. Nur wenn die Gemeinde ihren Auftrag als herausrufendes Organ erfüllt, kann sie als Gemeinde weiter existieren. Wenn nicht, wird sie früher oder später sterben, untergehen. Ich ziehe mich jetzt an eine Ortsgemeinde. Übrigens, ich sehe da auch gewissermaßen eine Parallele zwischen dem Auftrag, den wir im ersten Buch Mose lesen, an uns Menschen. Was sagt uns da Gott, dem ersten Menschen? Was sagt er? Seid fruchtbar und mehret euch. Ich sehe da eine Parallele zu dem Missionsauftrag. Diese zwei Aufträge sind in ihrem Wesen nach ähnlich. Denn Adam, der hat nicht nur einem Befehl gehorcht, als er dann zu Eva ging und sie als Frau erkannte und sie sich vermehrten, sondern einfach seinem Wesen. Und genauso liegt es eigentlich in dem Wesen der Gemeinde, sich zu reproduzieren. Warum ist das so? Nun ganz einfach, weil der Heilige Geist ein Geist des Zeugnisses ist. Bevor Jesus in den Himmel fuhr, daran denken wir ja in 1,5 Wochen, an Himmelfahrtstag, da sagt er seinen Jüngern erstmals, zu warten auf die Kraft, die er senden wird. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wenn wir die Apostelgeschichte dann weiterlesen, dann sehen wir, wie die erste Gemeinde, die ersten Christen diesen Auftrag umgesetzt haben. Ihr Zeugnis, es begann in Jerusalem, der eigenen Stadt, am eigenen Ort. Und es breitete sich aus nach Judäa, die nächstliegende Umgebung sozusagen. Und von dort nach Samaria, das war das Nachbarland, und von dort bis ans Ende der Welt. Und ich denke, die ersten Christen haben uns diesbezüglich ein Beispiel hinterlassen. Auch wir heute sind aufgerufen, Zeugen von Jesus Christus zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann sagt hier Jesus auch noch eindeutig, ihr werdet Kraft bekommen, ihr werdet ausgestattet, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und die Betonung liegt jetzt nicht darauf, dass ich meine Ärmel hochkrempeln muss und aus meiner Kraft rausgehe und versuche, irgendwie ein Zeuge zu sein. Jesus sagt hier eindeutig, ihr werdet Kraft empfangen. Ich sende euch. Aber ich bin es, der durch meinen Geist durch euch wirken will. Ich brauche deinen Leib, ich brauche deine Person, damit ich mich selbst bezeugen kann. Meine Kraft tritt in Aktion, aber ich brauche dich. Stell dich mir zur Verfügung. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir aus uns selbst heraus versuchen, Zeugen zu sein, wenn wir äußerst frustriert werden. Oft vergessen wir, dass nicht wir es sind, die letztlich Zeugnis ablegen, sondern es ist der Heilige Geist und er tut es durch uns. Er selbst muss durch mich Zeugnis ablegen. Und dann bin ich ein wahrer, ein echter Zeuge des Königs, wenn der Geist Gottes durch mich auf den König, auf Jesus hinweist. Und nur dann ist auch Mission und Evangelisation geistlich, wenn sie unter der Leitung und der Kraft Gottes geschieht. Merken also, liebe Geschwister, dieser vierte Grundwert, geistliche Mission und Evangelisation, ist eine ganz wichtige Säule unseres Gemeindehauses. Wenn sie fehlt, dann wird das Haus früher oder später zusammenfallen. Und wir haben gelesen in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, Mission und Evangelisation beginnt vor Ort. Lass uns darüber noch ein bisschen nachdenken, was das bedeutet. In unserem Jerusalem, in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserer Stadt, Zeugen zu sein. Vielleicht drängt sich jetzt bei dem einen oder bei dem anderen die Frage auf, ist Mission und Evangelisation überhaupt notwendig in unserem sogenannten christlichen Abendland? Nun, ich behaupte, unser eigenes Land ist längst kein christliches Land mehr. Nur noch 2% aller Protestanten, habe ich gelesen in einer Statistik, gehen regelmäßig in einen Gottesdienst. Zwar sind immerhin noch fast, glaube ich, 24 Millionen Deutsche evangelisch, aber mit abnehmender Tendenz. 2010 haben ca. 180.000 Menschen die katholische Kirche verlassen, 150.000 die evangelische Kirche. Und wenn wir genau hinsehen, da zieht wieder das Heidentum in unser Land ein. Was in der Bibel steht, dass das das Fundament ist und dass man das Wort Gottes ernst nehmen muss, was da drin steht, dass es wichtig ist für unser Leben, dann glauben ja viele Menschen nicht mehr. Man spricht viel von Toleranz, alles ist möglich, alles geht. Und dieser religiöse Pluralismus, der macht es möglich, dass man Gott dann auch eben in anderen Religionen finden kann, wenn einer sagt, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, und nämlich durch Jesus Christus, der unser König ist, dann gilt man ja schon als intolerant, man gilt als Fundamentalist. Die Menschen in unserem Jerusalem, in unserer Stadt, haben sich ein Gottesbild nach ihren eigenen Wünschen konstruiert. Wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann ist das eben so eine bestimmte Kraft im Universum. Ein lieber Gott, der dazu da ist, mein Leben irgendwie gelingen zu lassen. Er ist da, um mir zu dienen, diese Kraft im Universum. Und ich zapp sie immer wieder an und erfahre dann irgendwie ein High. Einen Sündenfall scheint es nie gegeben zu haben. Und deshalb muss der Mensch sich auch nicht mehr versöhnen lassen mit Gott. Ist überhaupt die Menschen schwer davon zu überzeugen, dass sie eigentlich in ihrem Inneren nicht diesen guten Kern haben. von dem die Humanisten ihnen erzählt haben, sondern dass tief in unserem Herzen der Mensch, dass der Mensch in seinem Innersten zutiefst selbstzentriert und egoistisch ist. Erst komme ich und dann komme ich. Alles dreht sich nur um mich. Wir leben heute in einer Kultur, die völlig säkularisiert und entchristlicht ist. Und wenn wir die Medien verfolgen, dann wissen wir, dass die christlichen Fundamente unserer Kultur immer mehr aufgegeben werden. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, zumindest das ist meine Meinung, unser Europa ist heute nicht mehr der Hort des Christentums, so wie es einmal das war. Im Gegenteil, immer mehr heidnische Praktiken haben Hochkonjunktur. Der Mensch in Europa erglaubt heute an alles Mögliche. Und es ist in, dass jeder so seine eigene individuelle, private Frömmigkeit zusammenstellt. Man nennt sich dann sehr modern Agnostiker. Es gibt ja irgendetwas, aber keiner weiß so genau, was es ist. Klingt ja auch irgendwie ziemlich intellektuell. Aber im Grunde glaubt der aufgeklärte Europäer am liebsten an sich selbst. Und ich bin der Meinung, dass keine andere Ideologie unsere westliche Welt in den letzten 200 Jahren mehr beeinflusst hat wie der Individualismus. Der postmoderne Mensch sieht sich selbst als der Nabel der Welt. Er kreist ständig um sich selbst und um seine Bedürfnisse. Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung, das sind die großen Werte unserer Zeit. Das ist unser Jerusalem, unser Judäa, in dem wir leben. Und ich glaube, wer ein bisschen geistliches Unterscheidungsvermögen hat, der weiß, das ist jetzt nicht Schwarzmalerei. Deutschland ist Missionsland. Die meisten Menschen auf unseren Straßen, in unseren Gassen, in unseren Klassenzimmern, in unseren Einkaufshäusern, an unserer Arbeitsstelle, haben keine lebendige Beziehung zu Gott und sie ehren und lieben den König des Universums nicht. Und es wäre deshalb fatal, wenn wir uns als Gemeinde zurückziehen, als Christen zurückziehen würden auf unseren sicheren Dampfer sozusagen, in unsere christliche Subkultur und nichts tun würden. Es wäre genauso schlimm, wenn wir wie der Moralist die Wahrheit kennen und klare Anweisungen geben könnten. So muss man leben, aber wir würden uns nicht hinausbewegen. Unser klares Zeugnis ist heute genauso gefragt wie damals zur Geburtsstunde der Gemeinde. Und deshalb hat der Manfred richtig gesagt, Mission beginnt nicht nur in Paraguay, sondern sie beginnt hier in Vullingen, der Marktstraße, der Wilhelmstraße, in Reutlingen, in unserer Nachbarschaft, ja in unserem Deutschland. Sie beginnt vor Ort. Aber wie können wir das Evangelium verkündigen, wenn unser Leben nicht mit unseren Worten übereinstimmt, können wir keine glaubwürdigen Zeugen für Jesus in dieser Welt sein. Und deshalb beginnt die Verkündigung des Evangeliums mit unserem Lebenswandel. Unsere Lebensausrichtung muss sich unterscheiden von der Lebensausrichtung der Menschen, die Gott nicht kennen, sonst merkt man ja gar keinen Unterschied. Wenn wir genauso materialistisch und geizig und knauserig und selbstbezogen und klagerisch und arrogant sind wie die Welt, dann können wir nicht ein Zeugnis der Liebe Christi sein. Ich erinnere an die Worte, die gefallen mir ganz gut. Ich habe sie hier schon öfters erwähnt. Franz von Assisi hat mal gesagt, predige das Wort alle Zeit. Wenn notwendig, gebrauche dazu Worte. Unser Lebensstil muss einen Unterschied machen. Das ist die Grundvoraussetzung für die Evangelisation. Zweitens, es muss auch ganz klar sein, zur Mission gehört die Liebe zu den Verlorenen. Die Menschen, sie müssen spüren, dass wir sie lieben, dass wir hier nicht nur irgendwie so einen Auftrag erfüllen und sie als Missionsobjekte betrachten, sondern wir sind an ihnen selbst, an ihrer Seele ernsthaft interessiert. Und ich frage mich immer wieder, und ich frage uns, können wir wirklich noch trauern darüber, dass Menschen ohne Christus verloren gehen? Haben wir noch eine brennende Leidenschaft für Evangelisation? Wir leben ja in dieser Zeit der Gleichgültigkeit. Man kann heute in den Nachrichten alle möglichen Katastrophen sehen und man wird überrollt mit diesen ganzen Bildern von den hungernden Menschen in Afrika und jeden Tag sterben Menschen dort und man sieht dort eine Katastrophe, man sieht da eine Not, man sieht hier Kriege und wir sitzen einfach vor der Glotze und essen unsere Chips oder trinken unser Weizenbier und es berührt uns gar nicht mehr so. Und wir sehen Tausende von Menschen über unsere Straßen gehen. Was empfinden wir dabei? Was empfinden wir, wenn wir darüber nachdenken, dass diese Menschen alle von Gott geliebt sind und sie den König aber nicht kennen und nicht ehren? Wir werden nur dann von Jesus etwas weiter sagen, wenn uns die vielen Menschen, die ihn nicht kennen, eben nicht egal sind. Und deshalb beten wir doch zu unserem Herrn, unsere Leidenschaft. Ich denke, das ist ganz wichtig, ist der erste Schritt, dass wir wirklich ihn anflehen, unsere Leidenschaft, unsere Liebe für die Verlorenen neu zu entfachen. Und hören wir auch nicht auf, für sie zu beten. Das ist das Dritte, was ich erwähnen möchte. Ohne Gebet geht gar nichts in der Mission und der Evangelisation. Wir müssen die Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben und denen wir von Jesus weitersagen möchten, im Gebet vor Gott bringen. Und jeder von uns sollte eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr eine Gebetsliste habt oder nicht, ob ihr eure Gebetsanliegen auch mal aufschreibt oder nicht. Ich bin der Meinung, es ist gut, wenn wir keine Liste haben, zumindest ein paar Namen von Menschen, die in unserem Umfeld leben, die uns wichtig sind, von denen wir wissen, sie haben keine Beziehung zu Jesus, dass wir regelmäßig für diese Menschen beten. Es kann unser Nachbar sein, es kann eine Verwandte sein, es kann ein Arbeitskollege sein. Und vielleicht hilft auch eine Liste, dass wir auch im Gebet das von Gott bringen und sagen, Herr, zeig mir, für wen soll ich jetzt beten aus meinem Umfeld, der dich nicht kennt. Und ich will mich hingeben und treu dabei bleiben, für diese Menschen zu beten. Schenk mir gute Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen und gib mir die richtigen Worte, wenn sich dir Gelegenheit ergibt, dass ich dich groß mache, dass ich mein Zeugnis mit Vollmacht und Freude weitersagen kann und dass es auch angenommen wird. Ich bin absolut überzeugt, im Gebet bereiten wir sozusagen die Situation im Alltag schon vor. Und letztlich bringen wir durch das Gebet auch zum Ausdruck, dass die Umkehr eines Menschen nicht in unseren Händen liegt. Wir sind abhängig von Gott. Er alleine kann geistliches Leben schenken, Umkehr bewirken. Dann ist es auch sehr wichtig, liebe Geschwister, wenn wir das Evangelium verkündigen wollen, dass wir neue Kontakte zu Nichtchristen knüpfen. Es ist irgendwie eine verhängnisvolle Tatsache, dass wir Christen, je länger wir im Glauben stehen, umso mehr verlieren wir den Kontakt zu den Nichtchristen. Das ist zunächst mal ganz natürlich, weil sich einfach die Beziehungen verlagern, aber es ist auch gefährlich, wenn man gar keine Kontakte mehr zu Nichtchristen hat, denn dann führt das wiederum zur sogenannten Ghettoisierung des Christentums. Man ist unter Segen und fühlt sich gut. Man ist auf diesem sicheren Dampfer. Ist uns doch egal, wenn der da untergeht. Müssen Sie mir wieder neu überlegen, wie bekommen wir Kontakte zu Nichtchristen? Die meisten Stunden des Tages verbringen die meisten von uns. Wo denn? Am Arbeitsplatz. Und ich bin überzeugt, Gott hat uns an unseren Arbeitsplatz gestellt, nicht nur um Geld zu verdienen und unsere Familie zu ernähren, sondern auch, um für ihn ein Zeuge zu sein. Unser Arbeitsplatz ist der Ort, wo unsere Kollegen uns beobachten, wo sie sehen, wie wir arbeiten, wie wir reden, wie wir denken. Sie sehen, wie wir Beziehungen pflegen. Sie machen Erfahrungen mit uns, wenn wir ein Projekt durchführen müssen. Oder was weiß ich, an was wir gemeinsam arbeiten. Meistens arbeitet man ja immer irgendwo in einem Team, sind immer andere Menschen in dieser Firma, in der wir leben. Und man trifft sich in der Kantine. Und es ist einfach ein Ort, wo man Kontakte knüpfen kann, wenn man eine Arbeitsstelle hat und arbeitet. Ich möchte euch ermutigen, dieses Umfeld für das Evangelium zu nutzen. Unser Thomas Linder, der heute auf Geschäftsreise in China ist, der hatte einen gläubigen Arbeitskollegen und der hat mit ihm zusammengearbeitet und hat ihm irgendwann mal von Jesus erzählt und hat, kenne jetzt nicht die ganze Geschichte oder ich erinnere mich nicht mehr, aber auf jeden Fall ist der Thomas neugierig geworden über diesen König, über diesen Jesus. Er wollte mehr wissen. Der erste Kontakt entstand über den Arbeitskollegen. Und ich denke, um neue Kontakte zu knüpfen, da müssen wir unter Umständen auch neue Wege gehen. Und zwar hin zu den noch nicht Christen. Wir können nicht nur erwarten, dass die zu uns kommen, sondern wir müssen zu ihnen gehen. Und vielleicht ist es gar nicht so verwegen, sich mal zu überlegen, ist es gut, mal auch Mitglied in einem Verein zu werden, um dort neue Leute kennenzulernen. Oder so wie wir es auch schon immer wieder hier gemacht haben, ja, wenn ein Straßenfest ist, dass wir als Gemeinde präsent sind. Deshalb übrigens sind wir dabei beim Weihnachtsmarkt in unserer Stadt jedes Jahr. Wir möchten einfach Leute kennenlernen. Wir möchten mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen von Jesus erzählen, ihnen was zu lesen geben. Oder ja, da ist eigentlich unsere Kreativität gefragt, uns wirklich zu überlegen, wie kann ich, was passt zu mir und wie kann ich mit meiner Art irgendwo neue Kontakte knüpfen? Vielleicht wäre das auch eine Idee, mal einen Volkshochschulkurs wieder zu besuchen. Man ist an einem Thema, an irgendetwas interessiert, man besucht den Kurs, man lernt auch mal andere Leute kennen. Und wenn einer gut ist in Mathe, vielleicht wäre das mal eine Idee zu sagen, okay, dann gebe ich eben Nachhilfeunterricht. Man kann die Hobbys nutzen, irgendwie um Kontakt zu Menschen zu bekommen. Oder man ist hilfsbereit, man sieht, der Nachbar braucht Hilfe. Und dann bietet man einfach seine Hilfe an. Man will Gutes tun, man will jemandem helfen, der in Not ist. Und so reflektiert man etwas von der Liebe Jesu. Und ja, beginnt ein Zeuge zu sein. Durch einen von Liebe geprägten Lebenswandel. Und dann ergibt sich vielleicht auch die Möglichkeit, mal was zu sagen. Machen wir es uns doch neu zur Priorität, Kontakt zu Nichtchristen zu knüpfen. Ich weiß, dass das sehr viel Zeit braucht und das kann auch nicht von heute auf morgen entstehen, aber ich bin mir sicher, in unserer postmodernen Welt sind viele Menschen einsam, sie sehnen sich nach Begegnung, auch nach Beziehungen, nach echten Beziehungen, nicht nur so virtuellen Beziehungen, die man so pflegt. Und deshalb glaube ich, dass die Evangelisation oder Evangeliumsverkündigung heute mehr denn je beziehungsorientiert ablaufen muss. Natürlich haben auch die klassischen Evangelisationen immer noch ihren Platz. Ich glaube nicht, dass die ganz out sind. Im Herbst werden wir hier in unserer Gemeinde wieder eine Evangelisations-, nicht eine Woche, aber ein Wochenende haben mit Matthias Mauerhofer aus der Schweiz. Er wird das Evangelium hier verkündigen. Aber liebe Geschwister, wir können uns nicht nur darauf verlassen, dass die Menschen aus unserer Stadt zu unseren Veranstaltungen kommen, nur weil wir eine Zeitungsannonce oder ein Einladungsflyer verteilen und sie den dann finden in ihrem Briefkasten. Außerdem ist es äußerst schwierig, dem Nachbarn eine Einladung zur Evangelisation in die Hand zu drücken, wenn man das ganze Jahr kaum ein Wort mit ihm gesprochen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leute mitkommen, auch zu einer evangelistischen Veranstaltung, steigt, wenn wir zu diesen Menschen auch wirklich eine Beziehung haben und es einfach eine Vertrauensbasis gibt zwischen uns. Es ist wichtig, dass wir, wenn es um Mission und Evangelisation geht, dass wir Menschen einfach interessant finden, dass wir an ihren Geschichten interessiert sind. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt keine gewöhnlichen Leute. Wir haben noch nie mit einem Normalsterblichen gesprochen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind und die wir kurz abfertigen und ausbeuten. Jede Person, mit der wir sprechen, der wir begegnen, beim Einkaufen, im Bus, im Fahrzeug, im Flugzeug, bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni, im Kindergarten, beim Spazierengehen, beim Sport machen. Jeder Mensch ist eine erstaunliche Schöpfung Gottes mit vielen interessanten Erfahrungen. Hinter jedem Gesicht steht eine Geschichte. Versuchen wir also, diese Menschen kennenzulernen, Kontakt zu ihnen zu knüpfen. Und beten wir, dass Gott es bewirkt, dass aus unseren sozialen Kontakten eine Beziehungen werden, die etwas von der Liebe Jesu, die in uns ist, von diesen Menschen wahrgenommen wird. Geistliche Mission, Evangelisation beginnt vor Ort, aber sie bleibt nicht nur vor Ort, sondern sie breitet sich aus in alle Welt, denn bis ans Ende der Welt sollen wir seine Zeugen sein. Und das ist mein dritter Hauptpunkt. Es ist Gottes Plan in der Weltgeschichte, dass Menschen, so wie wir gelesen haben, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen kommen, um Christus, den König, anzubeten und ihn als ihren größten Schatz erkennen und ihn mehr wollen und mehr wertachten als alles andere. Ich bin überzeugt, die Zeit der Außenmission ist noch nicht vorbei. Vor 8 Jahren haben wir als Gemeinde unsere Annelie Schreiber als Missionarin zu den Aceh-Indianern nach Paraguay ausgesandt. Und wahrscheinlich erinnern sich noch die wenigsten, mit welchem Missionsverständnis wir das damals getan haben. Ich erinnere uns daran. Wir haben damals gesagt, wir senden dich aus, weil wir überzeugt sind, Mission ist nicht nur das, was die Gemeinde für den Missionar tut, sondern auch, was die Gemeinde durch den Missionar tut. Was kann die Gemeinde für den Missionar tun? Auf jeden Fall zunächst mal regelmäßig beten und dann regelmäßig geben. Wenn wir unser Geld dafür verwenden, um andere in Gott glücklich zu machen, weil andere den König kennenlernen, irgendwo auf dieser Welt, dann ist das die beste Investition, die wir machen können. Aber Mission ist nicht nur das, was eine Gemeinde für den Missionar tut, sondern auch, was sie durch den Missionar tut. Mit anderen Worten, wir sehen die Annelie als die Gesandte, als die Botin, als den verlängerten Arm unserer Gemeinde, als die Person, die uns repräsentiert, resultiert im Erfüllen dieses Auftrags, bis ans Ende der Welt zu gehen. Und wir identifizieren uns mit diesem Auftrag und mit dieser Arbeit und wir lieben die Aceh dort in dieser Siedlung. Und genauso wollen wir das auch tun mit den Missionaren, die wir nicht ausgesandt haben, aber die wir auch mit Gebet und Finanzen unterstützen, ob das unser Andrea Meusel ist, die Kindermissionarin ist und die in unserem Judäa sozusagen ihren Dienst tut, ob das der Mario in Faenza ist, Gemeindegründungsarbeit, oder Conny Binder auf den Philippinen, oder Fred und Regina in Usbekistan, oder Andreas Hinz in der Uckermark, oder Andreas Trotz in Brasilien. Ich möchte, dass wir das alle verstehen und verinnerlichen. Es ist mehr als nur Geld geben. Es geht auch um diese Identifikation mit dem Dienst unserer Missionare. Und natürlich müssen wir uns immer wieder auch die Fragen stellen in Zukunft, wo werden in den nächsten Jahren die meisten Missionare gebraucht? Wo sind die größten Nöte? Das ist auch eine wichtige Frage. Der größte Mangel an Missionaren herrscht im sogenannten 10-40-Fenster zwischen dem 10. und 40. Breitegrad nördlich des Äquators zwischen Atlantik und Pazifik. Das heißt also in der islamischen Welt. 97% der am wenigsten evangelisierten Menschen leben hier in diesem 10-40-Fenster. Aber nur 2% aller Missionare arbeiten unter Muslimen. Weil es gar nicht so einfach ist, in so ein Land einzureisen als Missionar. Das geht ja gar nicht. Also muss man neue Wege finden, um diese Menschen zu erreichen. Und deshalb wollen wir als Gemeinde gezielt dafür beten, dass sich Missionare finden, die bereit sind, in dieses äußerst schwierige Missionsfeld auch zu gehen. Wir wollen als Gemeinde dafür offen sein, dass Gott vielleicht auch aus unserer Mitte vielleicht jemanden beruft für die Außenmission. Einige junge Leute haben ja schon einen Kurzeinsatz auf dem Missionsfeld gemacht und haben Einblick bekommen, wie das Evangelium in anderen Ländern verkündigt wird. Ich denke, es ist nicht verwegen, wenn wir einfach beten, dass junge Leute den Ruf hören und diesem Ruf dann auch mit Freude folgen und dass dieser Ruf begleitet wird von den erforderlichen Gaben und von der Bestätigung der Gemeinde und Gottes Wegweisung. Das ist wichtig, dass wir einfach auch über unseren eigenen Tellerrand sehen. Es gibt noch viele Menschen auf dieser Welt, die das Evangelium nicht gehört haben. Wir wollen also uns nicht nur Missionsgemeinde nennen, sondern unseren Auftrag und auch unserem Namen gerecht werden. Wir können nur die Verlorenen, die Untergehenden lieben und ihnen Jesus bezeugen mit unseren Worten, mit unserem Leben, wenn wir uns aus unserer Bequemlichkeitszone heraus bewegen, aus unserem sicheren Dampfer, wenn wir einfach den Sprung ins kalte Wasser wagen und in diese Welt hinausgehen und Kontakte knüpfen mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und da packe ich mich an meine eigene Nase. Mich hat diese Predigt beim Vorbereiten neu richtig aufgewühlt. Weil ich mich selber fragen musste, wo sind deine Kontakte? Wie pflegst du Kontakte zu den Menschen, die Christus nicht kennen? Ich wünsche mir, dass wir, ja, wie dieser junge Matrose, über Bord gehen, wenn wir einen verlorenen, einen sinkenden Menschen sehen. Scheuen wir uns nicht auch mal etwas zu riskieren. Springen wir hinein, um zu helfen, den Ertrinkenden anzufassen, ihn zu lieben, in ein Land zu ziehen, diesen sicheren Ort zu bringen, bei Jesus, unserem König. Möge uns Gott es schenken, dass wir eine Gemeinde sind, die diesen vierten Grundwert wirklich ernst nimmt und auslebt, dass wir nicht aufhören, Zeugen zu sein, Boten der guten Nachricht. Und lasst uns nicht aufhören, Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben, in unserer Verwandtschaft, in unserem Umfeld, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Schulen, an den Unis, wenn einer Student ist, in unserer Nachbarschaft, beim Einkaufen, wo immer sich eine Gelegenheit ergibt. Einfach die Leute liebevoll einladen. In die Gemeinschaft. Weil das heißt Evangelisation. Nicht das intellekte Überzeugen eines Gegners, sondern das liebevolle Einladen in die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, der unser König ist, mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir die Verlorenen lieben, um Jesu willen, dann wird unser Gott geehrt und verherrlicht. Und wir werden, dabei bin ich sehr sicher, wenn ich das sage, eine tiefe und erfüllende Freude erfahren. Jeder, der das schon gemacht hat, ein Zeuge für Jesus gewesen ist, der hat nachher bezeugen können, welche Freude das war, für den König ein Licht zu sein. Lass uns beten.